Eine Religionslehrerin hatte sich vorgenommen, meine Schüler sollen mal nicht mit denselben Illusionen aufwachsen, wie ich damals aufgewachsen bin. Meine Schüler, so hat diese Religionslehrerin sich gesagt, sie sollen nicht dieselbe Enttäuschung und Trauer erleben müssen wie ich. Sie selber habe leider erst im Studium erfahren, dass es sich bei der Auferstehung Jesu eben nicht um eine historische Tatsache handle, sondern nur um eine legendäre Überlieferung. Und sie, die Lehrerin, habe, als sie das damals erfahren hätte, im Studium 3 Tage lang geweint. Und deshalb wolle die junge Frau jetzt allen ihren Schülern sofort den, wie sie meinte, wahren christlichen Glauben beibringen. Also ohne Auferstehung. Auferstehung nur als eine sinnbildliche Erfahrung neuer Hoffnung. Die Berichte über die Auferstehung, sagte sie, sind nicht wahr. Sie sind durchsetzt mit vielen Widersprüchen. Und das brachte sie nun allen ihren Schülern bei. Diese Religionslehrerin ist ein Beispiel für Menschen, die gerne glauben wollen, aber nicht glauben können. Nicht mehr glauben können in ihrem Fall. Was hatte diese Religionspädagogin nun in ihrem Studium gelernt? Waren das Tatsachen, was ihr die ehrfurchtgebietenden Professoren beibrachten? Oder war es nur eine Ideologie? Was sagen die Texte des Neuen Testaments wirklich über die Auferstehung? Liebe Gemeinde, daran muss ich entscheiden, wie wir Ostern feiern. Aber vielmehr, daran muss ich entscheiden, wie wir an Gräbern stehen. Daran muss ich entscheiden, wie wir unserem eigenen Ende entgegengehen und wie wir damit umgehen. Worauf kann ich mich verlassen? Gegenüber dieser Schicksalsfrage zeigt die Menschheit eine eigentümliche Gespaltenheit. Einerseits gibt es eine tiefe, tiefe Sehnsucht danach, dass es doch irgendwie eine Leiter zum Himmel geben möge. Irgendwie. Dass wir irgendwie rauskommen könnten aus dem Loch der Vergänglichkeit. Neulich stieß ich auf ein interessantes Fundstück aus dem Mittelalter. Da gab es in der Literatur ja auch schon einen Dr. Faustus, den Goethe dann später berühmt machen sollte. Und dieser Dr. Faustus, der beschwört böse Geister schon damals im Mittelalter. Und da erscheint das Teufelchen Fitzliputzli. Das Teufelchen Fitzliputzli wird von Faust gefragt, sag mal, Fitzliputzli, hast du denn nie Sehnsucht nach der ewigen Seligkeit? Und Fitzliputzli antwortet, oh doch, wenn eine Leiter von der Hölle zum Himmel hinaufführte und ihre Sprossen wären lauter scharfe Schermesser, ich würde sie sofort erklimmen und wenn ich in Stücke zerschnitten hinaufgelangen sollte. Was für eine Sehnsucht, wird da deutlich. Und man kann daran erkennen, selbst im gottfernsten Herzen lebt eine geheime Sehnsucht nach dem Himmel, nach Gott, nach ewigem Leben. Aber die meisten haben diese Sehnsucht in sich verschüttet. Einerseits diese Sehnsucht und andererseits massive Ablehnung der Auferstehung. Diese Religionslehrerin ist ja nur das, wenn man so will, vorletzte Glied in der Kette. Das letzte Glied sind dann die Schüler. Aber noch viel ausschlaggebender sind die Vordenker, sind die Theologen und Philosophen, die vorgeben, was die Religionslehrer erstmal lernen und dann lehren. Und einer dieser Vordenker war Hermann Samuel Reimarus, ein Gymnasialprofessor, gestorben 1768. Er hatte im Geheimen ein bibelkritisches Manuskript verfasst, das er aus Rücksicht auf seine Familie aber zu Lebzeiten nicht veröffentlichte, sondern nur guten Freunden zeigte. Dieses Schriftstück von Reimarus ist ein einziger systematischer Angriff auf die Bibel. Da wird die Bibel als ein Gespinst aus Täuschung und Betrug hingestellt, mit dem man über Jahrhunderte hinweg die Gläubigen für dumm verkauft hat. Und der Kern dieser Streitschrift von Hermann Samuel Reimarus sind die Auferstehungsberichte. Und er versucht nachzuweisen, dass sie aus lauter inneren Widersprüchen bestehen. Bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und 1. Korinther 15. Das würde sich ja total widersprechen und deshalb könne man dem überhaupt keinen Glauben schenken. Reimarus formuliert es so, wenn eine vorgegebene Offenbarung etwas enthält, das sich selbst klar und deutlich widerspricht, so mag auch ein Engel vom Himmel ein solches Evangelium predigen, wir können ihm dennoch unmöglich glauben. Und nach Reimarus Tod haben seine Kinder dann die Fragmente zu Lessing gebracht. Lessing, einem der großen Philosophen der Aufklärung. Lessing war damals Chef der Wolfenbütteler Bibliothek, die ja viele von Ihnen auch kennen. Und Lessing hat diese Texte von Reimarus genüsslich veröffentlicht als die sogenannten Fragmente eines Ungenannten. Er hat also seine Quelle nicht aufgedeckt, er hat sie einfach Fragmente eines Ungenannten genannt und sie dadurch unters Volk gebracht und sie dadurch berühmt gemacht. Und im Zentrum dieser Reimarus-Fragmente steht die Infragestellung der Auferstehungsberichte. Was Reimarus behauptet hatte, das wurde dann von der Bibelkritik wie eine selbstverständliche Tatsache weiterverbreitet. Ich könnte Ihnen jetzt viele Zitate von Theologen vortragen, die sagen, na, es gibt keine Harmonie der Osterberichte. Etwa Heinrich Schlier schreibt, die Evangelien bringen lückenhafte Berichte, ihre Darstellung ergibt kein einheitliches Bild von den Vorgängen, ihre Ausführungen lassen sich nicht harmonisieren. Oder Karl Gutbrot, jede dieser Erzählungen gibt ihr eigenes Bild und mit keiner Kunst bzw. Künstelei lässt sich aus ihnen ein einheitliches Bild gewinnen. Oder noch eine dritte Stimme, Klaus Wengst. Er schreibt, dass die Erscheinungsgeschichten der Evangelien in zeitlicher und räumlicher Hinsicht nicht miteinander harmonisiert werden können, auch nicht hinsichtlich ihrer Abfolge und auch nicht hinsichtlich der beteiligten Personen, macht deutlich, dass sie etwas anderes sind und sein wollen als historische Berichte. Soweit einige Stimmen aus der Bibelkritik, die das fortschreiben, was Reimarus damals begonnen hatte. Und genau auf dieser Linie bewegt sich übrigens auch die neueste EKD-Studie, die jetzt rechtzeitig zu Ostern erschienen ist, am 2. April. Der Titel dieser EKD-Studie, Für uns gestorben, die Bedeutung von Leiden und Sterben Jesu Christi, im Gütersloher Verlagshaus herausgegeben, offizieller EKD-Text, die gleiche Botschaft, da heißt es wörtlich, Zitat, es ist für die Auferstehungshoffnung nicht konstitutiv, also nicht entscheidend, nicht wesentlich, es ist für die Auferstehungshoffnung nicht konstitutiv zu wissen, ob das Grab voll oder leer war. Zitat Ende, so der kirchenamtliche EKD-Text. Also auf Deutsch gesagt, die Auferstehungsberichte sind nicht ernst zu nehmen als historische Quellen. Die Auferstehungsberichte gehören also bis heute zu jenen Feldern, auf denen sich die Bibelkritik seit jeher besonders ausgetobt hat. Und ich denke, es ist offensichtlich, warum. Es geht hier natürlich um unendlich viel. Wenn man ernst nehmen müsste, dass Jesus auferstanden ist, dann wäre ja mit ihm in einer Weise zu rechnen, wie das die Bibelkritiker um jeden Preis vermeiden wollen. Denn dann müssten sie ihre ganze Bibelkritik in den Mülleimer werfen. Aber nicht nur sie. Das wäre so, als wenn man einen einflussreichen Menschen, einen einflussreichen Chef, sagen wir mal, für tot halten würde und plötzlich stellt sich heraus, Mensch, der lebt ja. Der ist ja quicklebendig. Das heißt, wir müssen mit ihm rechnen. Wir müssen uns weiter vor ihm verantworten. Wir können uns ihm nicht entziehen. Mensch, er lebt ja! Das hätte für jeden von uns unendlich drastische Konsequenzen. Der, den wir schon längst für tot hielten, ist erschreckend lebendig. Wir müssen mit ihm rechnen. Martin Heidegger, einer der bedeutendsten Philosophen Deutschlands im 20. Jahrhundert, hat einmal gesagt, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletztlich. Das heißt, dann müssen wir immer wieder mit mehr rechnen. Und man kann sagen, das gilt nicht nur für die naturwissenschaftliche Erkenntnis, sondern dann ist jede menschliche Erkenntnis vorletzlich. Dann wäre Jesus immer noch stärker, immer noch größer. Und was damals an Ostern wirklich geschah, das wird auch darüber entscheiden, was vom Karfreitag bleibt. Wir haben ja vorgestern ausführlich hier über die letzten Worte Jesu am Kreuz miteinander gesprochen. Und wenn Sie wollen und nicht dabei sein konnten, können Sie das nochmal nachhören über www.beg-hannover.de. Auch die Gültigkeit dieser Worte, die Jesus Karfreitag gesprochen hat, hängt an dem, was weniger als 48 Stunden wirklich geschah oder nicht geschah. Es ist vollbracht, sagt Jesus am Kreuz. Was heißt das? Das kann zweierlei bedeuten. Das kann einmal übersetzt heißen, es ist zu Ende, es ist überstanden. So, wenn jemand nach langer Krankheit endlich gestorben ist und nicht mehr leiden muss. Aus Ende, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, kann aber auch heißen Ziel, Sieg. Es ist geschafft, der Sieg ist errungen. Tod und Teufel und Sünde sind besiegt. Was ist nun? Ausende oder Ziel Sieg? Die Jünger dachten nach Karfreitag natürlich eher an Ausende. Das sehen wir an den Quellen. Sie hatten das Gegenteil von Siegesstimmung. Jetzt war es möglicherweise sogar lebensgefährlich, mal zu Jesus gehört zu haben. Sie haben alle Hoffnung dahin fahren lassen. Und sogar als sie das leere Grab entdecken, suchen sie erstmal wonach. Sie suchen nicht nach Jesus, sondern sie suchen nach einer Erklärung für das leere Grab. Und das, was ihnen als letztes einfällt, ist, dass er möglicherweise auferstanden sein könnte. Sie glauben es einfach nicht. Und erst als sie Jesus persönlich begegnen, da beginnen sich die Fäden allmählich zu entwirren. Erst da. Aber wie ist das nun vor sich gegangen? Was ist an diesem Ostersonntag wirklich passiert? Liebe Gemeinde, dazu liegen uns im Neuen Testament sehr, sehr wertvolle Geschichtsquellen vor. In den Evangelien, im ersten Korintherbrief. Und ich will ausdrücklich darauf hinweisen, was uns auf den ersten Blick einige Schwierigkeiten bereitet, nämlich vermeintliche Spannungen zwischen den Schilderungen. Das erweist sich auf den zweiten Blick als besondere Stärke. Das zeigt nämlich gerade, hier wurde nichts gefaked, hier wurde nichts abgeschliffen nachträglich. Reimarus, Lessing und auch die Bibelkritiker des 20. und 21. Jahrhunderts haben das aufgrund ihrer Vorurteile leider nicht erkannt. Die sind mit ihrer Parole, wir wollen ganz historisch kritisch sein, am Ende eigentlich sehr unhistorisch mit diesen Texten umgegangen. Die ganze Bibelkritik, Bultmann und Co., die sind total unhistorisch mit den Texten umgegangen. Und darauf haben Profanhistoriker wie Hugo Staudinger oder Literarhistoriker wie Wolfgang Schadewald die Theologen immer wieder hingewiesen. Es gibt da interessante Aufsätze. Sie haben gesagt, ihr Theologen, ihr behauptet historisch vorzugehen, aber in Wirklichkeit benehmt ihr euch mit euren Vorurteilen, die ihr an die Quellen herantragt, völlig unhistorisch. Ihr stülpt den Quellen was über, was sie gar nicht verdient haben, was gar nicht zu ihnen passt. Hugo Staudinger, Wolfgang Schadewald, viele andere. Sie haben gesagt, ihr habt so gute Quellen, ihr Theologen, nun glaubt denen doch endlich. Nun geht doch mal seriös damit um. Und man kann sagen, ja, wie gut, da hat sich nicht ein frühchristlicher Redakteur um 80 nach Christus hingesetzt und aus den vorhandenen Texten von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes so eine Einheitsversion geschnitzt, die schön abgeschliffen ist an allen Seiten, sondern wir haben hier vier unabhängige Berichte und die wurden offensichtlich, so wie sie waren, unfrisiert überliefert. Da hat man lieber ein paar vermeintliche Spannungen erstmal hingenommen, als die Texte gewaltsam zu harmonisieren. Und dieser Umstand macht die Quellen für den Historiker umso glaubwürdiger. Das dürfen wir nie vergessen. Wie ist aber nun abgelaufen? Mir haben dabei zwei sehr gute Bücher geholfen, die Sie immer noch bekommen können, auch über Amazon, also ich will hier keine Werbung machen, aber auch aus anderen Quellen. Einmal das Buch von Carsten Bürgener, einem Bremer Pfarrer, Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Eine Osterharmonie ist möglich, bereits in der 5. Auflage erschienen, mit jeder Auflage nochmal verbessert. Und das andere Buch stammt von dem englischen Neutestamentler John Wenham, Easter Enigma, also das Rätsel Ostern. Und davon gibt es auch eine deutsche Übersetzung, das Rätsel Ostern, was zwischen Karfreitag und Ostersonntag wirklich geschah. Mir haben diese beiden Bücher sehr geholfen bei der Vorbereitung und es lohnt sich, diese Bücher zu studieren. Und Sie beide kommen zu dem Ergebnis, nach gründlichen historischen Studien, die Osterberichte passen in erstaunlicher Präzision zusammen. Und erst in ihrer Zusammenschau ergeben sie quasi ein vollständiges Bild. Das ist das Aufregende. Wir brauchen sie. Und beide Autoren stimmen in den wesentlichen Punkten überein. Es ist interessant, sie schlagen nicht zu jedem einzelnen Punkt die gleiche Lösung vor. Manchmal gibt es zwei denkbare Erklärungen. Umso besser, kann man nur sagen, dann hat man quasi die Auswahl. Aber jedenfalls stehen wir an keinem einzigen Punkt der Osterberichte vor einem unauflösbaren Widerspruch. Das ist ganz wichtig. Und interessant auch, dass beide Forscher von Anfang an nicht dieser Überzeugung gewesen sind. Die haben also nicht schon in den Windeln daran geglaubt, dass die Osterberichte alle stimmig und zuverlässig wären. Die haben auch ein kritisches Theologiestudium durchlaufen, aber sie sind durch ihre Studien immer, immer mehr dazu gekommen. Und John Wenham beispielsweise beschreibt das sehr schön, wie er 1945 dann dienstlich nach Jerusalem kam und auch gewohnt hat während dieser Studienzeit in der Nähe der alten Stadtmauer. Und da konnte er das Ganze auch geografisch versuchen, so weit wie möglich zu rekonstruieren. Und er sagt, ihn hätte eine unersättliche Neugier gepackt, zu verstehen, warum die Schreiber es gerade so geschrieben hätten, wie sie es geschrieben haben. Und er sagt dann weiter, was oberflächlich auf den ersten Blick wie Spannungen und Disharmonie aussieht, das passt bei näherer Betrachtung aufs Genaueste zusammen. Das ist hochinteressant. Und ich habe Ihnen jetzt ein Papier ausgegeben. Das ist das Gelbe. Was geschah am Ostermorgen? Der Ablauf der Ereignisse zwischen Ostern und Himmelfahrt. Wir können natürlich, das sei zu Ihrer Beruhigung schon mal gesagt, nicht jeden Punkt jetzt im Einzelnen genau nachverfolgen. Ich empfehle das Ihrem eigenen Studium. Wir werden dieses Paper auch zum Download zur Verfügung stellen im Internet, sodass alle, die das jetzt übers Internet hören, auch die Möglichkeit haben, sich das ausdrucken zu lassen. Es ist der Versuch, quasi in Zusammenarbeit mit den Büchern von Bürgner und Wenham, einen Ablauf der Ereignisse am Ostertag zu rekonstruieren und den Zusammenhang der Texte zu zeigen. Und ich möchte einfach auf ein paar Einzelheiten jetzt mal beispielhaft hinweisen. Gehen wir gleich mal an den Anfang der Berichte. Ostersonntag also, das nimmt den größten Raum hier natürlich ein. Erstens, einige Frauen gehen früh morgens zum Grab. Zu ihnen gehören Maria Magdalena, Maria, die Frau des Klopas, das ist die Mutter von Jakobus und Josef, und Salome und andere. Das wird berichtet, Sie haben die Stellen alle vorliegen, in Matthäus 28,1, Markus 16,1-3, Lukas 24,1, Johannes 20,1. Wenn einer noch keinen Zettel hat, dem kann er gerne, wenn noch einer einen Zettel braucht, melden Sie sich einfach, dann können wir Ihnen den auch bringen. Gut. Dürfte ich darum bitten, dass jemand das vielleicht kurz von draußen holt? Das ist nämlich jetzt für Sie wirklich leichter, das mitzuverfolgen, wenn Sie den Zettel vorliegen haben. Ich habe das nicht ausdrucken lassen in meiner Vorbereitung, sondern ich habe mir einfach 4 Bibeln vor mich hingelegt auf den Tisch. Sozusagen, um jeden Text direkt aus der Bibel vor mir zu haben. Und da stellen sich auf den ersten Blick, wenn man die Texte nebeneinander liest, Fragen, ja, welche Frauen kommen denn früh zum Grab? Also da lesen Sie zum Beispiel in Markus 16, 1-3. In Markus 16, 1-3 lesen Sie: Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Gewürze, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche, als die Sonne aufging, kamen sie zu dem Grab. Und sie sagten zueinander: Wer wälzt uns den Stein von dem Eingang des Grabes? Johannes beginnt so. Johannes 20. Am ersten Tag der Woche geht Maria früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein weg war. Welche Frauen gingen nun? Und wie war es? War es noch finster oder brach schon das Sonnenlicht an? Wie ist das zu verstehen? Und erst wenn man die Berichte nebeneinander legt, ergibt sich ein stimmiges Gesamtbild, das etwa so aussehen kann. Maria Magdalena und Maria, die Frau des Klopas, brechen noch in der Dunkelheit von Bethanien aus auf. Deswegen ist da die Rede davon, dass es noch dunkel war. In Jerusalem dürfte sich dann Salome den beiden Frauen angeschlossen haben. Und nun interessant, was Matthäus noch hinzufügt. Wahrscheinlich haben die Wachen, von denen Matthäus 28,2-4 redet, schon vor dem Eintreffen der Frauen die Grabstelle verlassen, nachdem sie durch ein Erdbeben und die Engelsgestalt aufgeschreckt worden sind. Das ist auch eine typische Berichtsart, dass manche Ereignisse gewissermaßen nachträglich eingefügt werden. Also auch Matthäus beginnt damit, dass die Frauen zum Grab gehen und fügt dann ein, was wahrscheinlich vorher mit den Wachen passiert ist. Man kann die Zeitform, die da steht, auch gut als Plusquamperfekt übersetzen, also dass das vorher passierte. Und anschließend verabreden die Wachen eben mit den hohen Priestern das Gerücht vom Leichenraub, das sie in die Welt setzen. Wie geht's dann weiter? Zweitens, als die Frauen sich dem Grab nähern, sehen sie den weggerollten Stein. Das finden sie in Markus 16, Vers 4 und Lukas 24, Vers 2. Johannes drittens berichtet etwas Zusätzliches, nämlich über Maria. Maria nämlich drittens kehrt sofort um und informiert Petrus und Johannes in dessen Haus wahrscheinlich darüber, dass der Stein weggerollt wurde. Auch sie vermutet Leichendiebstahl. Also Johannes hat die Perspektive von Maria. Und wenn Sie lesen, wie Johannes das schreibt, Johannes 20, dann ist das gewissermaßen wie mit der Kamera fokussiert auf Maria. Am ersten Tag der Woche aber kommt Maria Magdalena, früher als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein von dem Grab hinweggenommen war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus. Da steht nicht, dass Maria allein da hinkommt. Da steht nicht, dass da keine anderen Frauen dabei wären. Da steht nicht, dass die anderen Frauen dann weiter ins Grab reingehen. Da wird nur gesagt, was Maria tut. Es ist völlig legitim, dieses so herauszunehmen. Also Maria geht sofort zurück, informiert Petrus und Johannes, dass der Stein weggerollt wurde. Viertens, Maria, die Frau des Klopas, und Salome bleiben beim Grab. Johanna und eventuell weitere Begleiterinnen, die etwas später aufgebrochen waren, nämlich als der Morgen schon gewissermaßen graute, kommen dazu. Und diese Frauen betreten nun die Grabhöhle. Markus 16, Vers 5a, Lukas 24, Vers 3, siehe auch Vers 10. So legt sich nahe, wird es gewesen sein. Das aber erfahren wir nur, wenn wir alle diese Texte nebeneinander legen. Und ich empfehle Ihnen sehr, das zu Hause nochmal weiter zu studieren. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie mir jederzeit eine Mail schreiben, wenn Sie ein bisschen Geduld haben mit der Antwort. Also, dieses Gesamtbild ergibt sich aber erst, wenn man die Texte nebeneinander legt. Verstehen Sie? Und darum hat Gott dafür gesorgt, dass wir alle Quellen bekommen. Und noch etwas ganz, ganz wichtig. Die einzelnen Evangelisten behaupten nicht, jeder ein umfassendes Protokoll zu erstellen, in dem jede Kleinigkeit auftaucht. Kein Evangelist beansprucht das. Aber sie beanspruchen in dem, was sie schreiben, vollständige Wahrhaftigkeit. Das müssen wir sehr deutlich unterscheiden. Das heißt, sie sagen, was wir schreiben, die Fakten, die wir mitteilen, die stimmen. Die Fakten, die wir mitteilen, die sind auch richtig, die sind auch zuverlässig. Und deshalb können wir, liebe Gemeinde, erwarten, dass die Berichte sich auch gegenseitig ergänzen. So, jetzt muss der kleine Mann, der sucht seinen Papa oder seine Mama, du darfst ihn aber auch gern mit dazusetzen. Egal, wir sind hier sehr kinderfreundlich. Okay, wir machen weiter. Also, was wir schreiben, das stimmt. Und Carsten Bürgner nennt diese Art der Berichterstattung die Methode der unvollständigen Personenangaben. Man könnte auch sagen, die Methode der unvollständigen Detailangaben. Das heißt, man kann aussortieren. Und wissen Sie, diese Vorgehensweise haben wir bis heute, etwa bei Berichten über Sportereignisse. Ich bringe Ihnen ein ganz typisches, aktuelles Beispiel. Gestern könnte gut in der neuen Presse gestanden haben, diese Schlagzeile stand da, glaube ich, nicht, aber sie hätte dort gut gestanden haben können. Trainer Korkut von Hannover 96 saß auch bei den 90 Minuten von Frankfurt noch auf der Trainerbank von Hannover 96. Das hieße übertragen, er hatte seinen Job noch nicht verloren. Jetzt könnte einer kommen, ja, das ist aber historisch nicht zuverlässig. Da steht Trainer Korkut, saß auf der Bank, da saßen doch auch noch andere. Da saß doch auch noch Sportdirektor Dufner und der Co-Trainer saß da und der Masseur und der Mannschaftsarzt und Schlaudraff und andere Ersatzspieler, die saßen da doch auch nur alle. Wie kann der schreiben, Korkut saß auf der Bank? Das ist das Prinzip der unvollständigen Personenangabe. Und weiter. Man könnte noch mehr kritisieren und sagen, der behauptet dort, Korkut saß 90 Minuten von Frankfurt noch auf der Trainerbank. Der hat doch nicht die ganze Zeit gesessen. Also wenn Sie die Übertragung gesehen haben, dann sehen Sie, der war in der Coaching-Zone, der lief da hin und her an der Linie und wedelte mit den Armen und stand und setzte sich wieder. Der hat nicht 90 Minuten gesessen. Was schreibt die neue Presse da, bitteschön? Das ist mythisch. Das sind Legenden. Wenn Sie schreiben, Trainer Korkut saß auch bei den 90 Minuten von Frankfurt auf der Trainerbank von Hannover 96. Aber Sie merken, das ist eine ganz normale Art und Weise der Berichterstattung. Das ist einfach Menschenverstand und Alltagserfahrung, die sagen, das ist zuverlässig. Das heißt ja nicht, dass er jeden Einzelnen, der dort auf dieser Bank auch Platz genommen hat, nennen muss, um zuverlässig zu sein. Und so ähnlich, so normal, so richtig berichten die Evangelien über die Vorgänge am Ostersonntag. Und je näher wir an die biblischen Berichte herangehen, umso klarer werden sie. Noch ein letztes Detailbeispiel und dann kommen wir zu den großen Linien. Wie viele Engel sind nun beim leeren Grab gewesen? Das ist Punkt 5. Matthäus 28, Vers 5 spricht von einem Engel, der vor dem Grab sitzt. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Markus 16, Vers 5 spricht von einem Engel, der ausdrücklich im Grab steht. Und Lukas zieht gewissermaßen die Summe und redet vollständig von zwei Engeln, die insgesamt aufgetreten sind und den Frauen eine Botschaft mitteilen. Bitte schön, wo ist da der Widerspruch? Nirgendwo. Matthäus berichtet vom Engel vor dem Grab, Markus berichtet vom Engel im Grab und Lukas berichtet von beiden Engeln, die da waren. Und Lukas schreibt ja selbst in seinem Vorwort, in seinem Prolog, dass er die Augenzeugen befragt hat. Und er teilt hier das Gesamtergebnis mit. Zwei Engel waren da. Und da kommt ein Herr Reimarus mit großem Pathos daher und sagt, Widerspruch, unterschiedliche Engelanzahl. Das ist einfach weltfremd. Und das wurde dann leider einfach so weiter tradiert und immer wieder neu behauptet. Und wissen Sie, wenn wir mit dieser Offenheit und Gründlichkeit an die Quellen herangehen, dann ergibt sich ein sehr stimmiges und sehr aussagekräftiges Gesamtbild des Ostersonntags. Und auch noch der nächsten Tage der Ereignisse zwischen Oster und Himmelfahrt. Wir gehen das jetzt ganz schnell durch. Sechstens, die Frauen verlassen das Grab voller Schrecken. Sie machen sich auf den Weg, möglicherweise nach Bethanien, und sagen unterwegs niemand etwas von ihrem Erlebnis. Siebtens, während dieser Vorgänge hat Maria Magdalena durch ihre Nachricht Petrus und Johannes aufgeschreckt, die sofort zum Grab laufen. Wahrscheinlich sind sie vor den anderen Jüngern informiert. Sie finden das leere Grab und sehen die Leichentücher, dann gehen sie wieder nach Hause. Johannes 20, 2 bis 10, Lukas 24, 12. Achtens, Maria Magdalena geht nicht mit den Jüngern gemeinsam zum Grab, sondern folgt einige Zeit später. Diesmal schaut sie in das Grab hinein und sieht dort zwei Engel, die sie ansprechen. Neuntens, einige Augenblicke später begegnet Maria Magdalena als erster Mensch dem Auferstandenen. Das sagt Johannes 20, 14 bis 17 und Markus 16, Vers 9. Zehntens, die anderen Frauen befinden sich währenddessen auf dem Weg, möglicherweise nach Bethanien, um die dort wartenden Jünger zu informieren. Sie begegnen möglicherweise im Bereich des Ölbergs, das wird nicht ausdrücklich gesagt, ist aber, wenn man das geografisch rekonstruiert, denkbar. Sie begegnen möglicherweise im Bereich des Ölbergs ebenfalls dem Auferstandenen. Matthäus 28, 8 bis 10 und Lukas 24, 10 bis 11. Anschließend, elftens, wahrscheinlich am Spätmittag, begegnet Jesus auf dem Weg nach Emmaus, dem Klopas und einem Begleiter. Das sind die Emmaus-Jünger. Markus 16, Vers 12 und Lukas 24, 13 bis 32. Zwölftens, sie kehren zurück nach Jerusalem. Dort haben sich inzwischen die anderen Jünger versammelt. Auch die Bethanier sind inzwischen dort eingetroffen. Dort erfahren dann auch die Emmaus-Jünger, die da hinkommen, dass Jesus mittlerweile auch dem Petrus erschienen ist. Ihr Bericht von der Begegnung auf dem Emmausweg stößt auf eine geteilte Reaktion. Eine ganz interessante Beobachtung. Über die erste Begegnung des Auferstandenen mit Petrus gibt es keinen eigenen Bericht. Das hätte absolut nahegelegen, so einen Bericht zu konstruieren, weil Petrus ja dann gewissermaßen einer der Führer der frühen Gemeinde war. Und wenn die fantasievoll konstruiert hätten, dann hätten sie natürlich als erstes einen Bericht vom Wiedersehen zwischen Jesus und Petrus konstruiert. Der fehlt. Auch ein Hinweis darauf, dass eben nur die Texte aufgenommen wurden, die echt waren. 13. Jesus erscheint den versammelten Jüngern. Thomas fehlt. Das ist Johannes 20, 19 bis 23. Dann eine Woche nach Ostern, 14, der auferstandene Jesus erscheint den Jüngern in Anwesenheit von Thomas. Das ist die Situation, wo Thomas dann die Nägelmale von Jesus präsentiert bekommt. Anschließend begeben sich die Jünger gemäß der Aufforderung Jesu für einige Zeit von Jerusalem nach Galiläa. 15, am See Tiberias begegnet Jesus einer Gruppe von 7 Jüngern, Johannes 21, 1 bis 14. Da steht in Johannes 21, Vers 14, das ist nun ein drittes Mal, dass Jesus den Jüngern begegnete. In manchen Bibelübersetzungen ist das falsch übersetzt, das ist nun das dritte Mal, steht da. Ist aber nicht das dritte Mal. Steht auch im Original nicht das dritte Mal, sondern Johannes macht deutlich, drei Zeugenberichte braucht er. Und er sagt, es ist ein drittes Mal. Damit sagt er überhaupt nicht, wie viele Begegnungen vorher schon stattgefunden haben. Also wir müssen schon sauber übersetzen. Und dann 16, im Bergland von Galiläa begegnet Jesus bei einer Versammlung mehr als 500 Zeugen. Das 1. Korinther 15, Vers 6 und Matthäus 28, 18 bis 20. 17, der Auferstandene begegnet seinem leiblichen Halbbruder Jakobus. 1. Korinther 15, Vers 7a. Und dann begeben die Jünger sich irgendwann zurück nach Jerusalem. Hier werden sie auf Himmelfahrt vorbereitet. Und am Himmelfahrtstag, dann 40 Tage nach Ostern, erfolgt nochmals eine Begegnung Jesu mit seinem Apostelkreis. Das lesen wir in 1. Korinther 15, 7, Markus 16, 15 bis 20, Lukas 24, 50 bis 53 und Apostelgeschichte 1, 4 bis 14. So waren offensichtlich die Abläufe. Und so ergänzen sich diese Berichte in großartiger Weise. Und jetzt verstehen wir auch, warum die Zeugenliste bei Paulus so ist, wie sie ist. Paulus sagt nicht, dass er alle Zeugen präsentiert, Paulus sagt auch nicht, Paulus beginnt mit der Begegnung mit Petrus. Also 1. Korinther 15, wir haben das ja in der Lesung von Bruder Klaus gehört. 1. Korinther 15, da sagt Paulus, als er seine Zeugen nennt, und dass er dem Kephas erschienen ist. Aber Paulus sagt bewusst nicht, dass er als Erstem dem Kephas erschienen ist, denn er ist nicht als Erstem dem Kephas erschienen. Sie können aus unserer Aufstellung nochmal die Reihenfolge der berichteten Begegnung Jesu rekonstruieren. Das habe ich ganz am Ende des Zettels vermerkt. Die erste Begegnung, von der wir erfahren, ist in der Tat die Begegnung mit Maria Magdalena. Das war Punkt 9. Dann kommt die Begegnung mit den anderen Frauen, Punkt 10. Dann kommt die Begegnung mit den Emmaus-Jüngern, Punkt 11, hier in unserer Liste. Dann wahrscheinlich die Begegnung mit Petrus, Punkt 12. Dann der Jüngerkreis ohne Thomas, Punkt 13. Jüngerkreis mit Thomas, Punkt 14. Die sieben Jünger am See Tiberias, das ist Punkt 15 auf dieser Liste. Die 500 Zeugen auf einmal, Punkt 16. Jakobus, der Halbbruder Jesus, Punkt 17. Und der Apostelkreis am Himmelfahrtstag, Punkt 18. Das ist die Reihenfolge der Begegnungen, die wir rekonstruieren können aus diesen Berichten. Und Paulus veröffentlicht eine juristisch wasserdichte Zeugenliste. Er sagt nicht, dass sie vollständig ist, aber Paulus nennt beispielsweise die Frauen nicht in dieser Liste. Warum? Nicht, weil Paulus ein Frauenfeind gewesen wäre oder weil Frauen in der Gemeinde nichts gegolten hätten, sondern weil vor der säkularen Öffentlichkeit Frauen als Zeugen kein Recht hatten. Und deswegen schreibt Paulus hier in seiner für die Öffentlichkeit bestimmten Zeugenliste nur solche Zeugen auf, die keine Frauen sind. Das heißt, die den juristischen Ansprüchen der damaligen Zeit genügen. Und deshalb sagt Paulus auch nicht, das ist eine vollständige Liste, sondern er sagt das, was er dazu sagen kann. Das ist seriös, die Jünger sagen nie mehr, als sie sagen können. Also, Sie finden diese Liste auch nochmal auf unserer Homepage und damit lässt sich ganz klar eines zeigen. Die Bibel teilt uns mit, dass Jesus wirklich und leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Und liebe Leute, entweder man stellt sich dieser Tatsache und akzeptiert die Konsequenzen oder man weigert sich und steckt den Kopf in den Sand. Aber es ist einfach unredlich und es ist möglicherweise auch Selbstbetrug. Wenn einige sich einreden, man könne hier nichts Genaues wissen und deswegen sei das ja auch nicht so ganz klar mit Jesus und ob er dann nun wirklich der Sohn Gottes sei. Nein, nein, nein. Die biblischen Texte erheben ganz klar den Anspruch, solide, eindeutige Informationen zu geben. Und sie lösen diesen Anspruch auch ein. Und das darf für uns als Gemeinde Jesu Christi eine große Ermutigung sein. Und es hat dramatische, persönliche Konsequenzen für jeden Menschen, der über diese Erde geht. Und drei dieser persönlichen Konsequenzen darf ich zum Schluss noch nennen. Die erste Konsequenz, das Wort vom Kreuz bleibt ewig gültig und in Kraft. Das Wort vom Kreuz bleibt ewig gültig und in Kraft. Das ist jetzt bewiesen. Die Auferstehung ist Gottes abschließende Erklärung zum Karfreitag. Die Auferstehung sagt, es ist alles wahr, was Jesus gesagt hat. Es ist alles gültig. Die Auferstehung ist Gottes Amtssiegel auf den Sühnetod Jesu. Gottes Stempel auf alles, was Karfreitag passierte. Ja, es ist wahr. Jesus starb für meine Schuld. Der Gekreuzigte ist der Sieger. Der Gekreuzigte ist wirklich Gottes Sohn. Der Gekreuzigte hat das letzte Wort. Der Gekreuzigte ist stärker als der Tod, auch als dein Tod. Und darum kann keine Macht und keine Ideologie der Welt die Botschaft vom Kreuz mehr zum Schweigen bringen. Er ist auferstanden. Und Paulus schrieb den Korinthern ja in 1. Korinther 2, Vers 2, wir wissen nichts anderes unter euch als den Gekreuzigten. Das schreibt er nach der Auferstehung. Und damit will Paulus nicht sagen, die Auferstehung ist weniger wichtig als die Kreuzigung. Nein, mitnichten. Paulus wird ja in 1. Korinther 15 ein ganzes langes Kapitel über die Auferstehung schreiben. Also Paulus wäre der Letzte, der die Bedeutung der Auferstehung unterschätzt hätte. Nein, Paulus will sagen, weil Jesus auferstanden ist, kann niemand mehr das Kreuz ungültig machen. Weil Jesus auferstanden ist, kann niemand mehr das Kreuz kleinreden. Der Gekreuzigte, den wir in den Mittelpunkt stellen, das ist nach Paulus, bitte hören Sie genau zu, das ist der durch die Auferstehung endgültig beglaubigte und endgültig als Sieger erwiesene Gekreuzigte. Das Wort vom Kreuz bleibt ewig gültig und in Kraft. Die Kreuzigung war kein Zwischenfall, der durch Ostern irgendwie korrigiert worden wäre, sondern das Kreuz bleibt in untrennbarer Tateinheit mit der Auferstehung die Mitte des Evangeliums. Das darfst du nie vergessen. Das Kreuz bleibt die Mitte des Evangeliums. noch der Auferstandene, als er Thomas begegnet und ihn davon überzeugt, dass es wirklich derselbe ist, der gekreuzigt wurde und auferstanden ist, hat die Nägelmale von der Kreuzigung als Erkennungszeichen. Und noch im Himmel werden wir Jesus Christus anbeten als das Lamm, das für uns geschlachtet wurde. Wenn Sie etwa diesen Lobgesang in Offenbarung 17 lesen, da heißt es in Vers 10, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und in Vers 14 heißt es, Herr, du weißt es. Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Da ist vom Kreuz Jesu die Rede, der sein Blut für uns vergoss. Und dann heißt es in Vers 17, Offenbarung 7, denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden. Also auch im Himmel noch wird Christus als der für uns zum Opferlamm gewordene, als der Gekreuzigte angebetet und gelobt werden, er, der zugleich der Auferstandene ist. Jesus hat den endgültigen Sieg über die Sünde errungen. Es ist vollbracht. Das heißt, das Opfer ist vollkommen gültig. Es ist vollkommen in Kraft. Und das heißt auch, es bedarf keines weiteren Opfers mehr. Und ihr Lieben, für diese Wahrheit hat die Reformation gekämpft. Die römisch-katholische Kirche hat gesagt, der Priester opfert immer wieder unblutig in der Eucharistie. Und die Reformation hat gesagt, nein, ein für alle Mal, es ist gültig, es ist in Kraft, es ist vollkommen. Die Vergebung ist absolut gültig vollzogen. Und hier liegt auch der Felsengrund aller Heilsgewissheit. Suchen Sie Heilsgewissheit nicht in Ihrem eigenen Herzchen. Dazu ist es einfach zu klein. Suchen Sie Heilsgewissheit nicht in Ihrer eigenen Frömmigkeit oder in dem, was Sie an Glaubenskonsequenz vorweisen können. Sondern suchen Sie die Gewissheit allein im Kreuz. Das allein ist tragfähig. Das allein kann nicht mehr ausradiert werden. Wie armselig bleiben alle unsere Versuche, irgendwie ein bisschen Heilsgewissheit auf anderen Wegen zu ergattern. Das Kreuz steht fest. Das Wort vom Kreuz bleibt ewig gültig und in Kraft, denn er ist auferstanden. Das ist die erste Konsequenz. Die zweite Konsequenz, der Auferstandene ist der endgültige Richter aller Menschen. Halten Sie das bitte auch fest. Zweitens, der Auferstandene ist der endgültige Richter aller Menschen. Es gibt keine Rettung jenseits des Gekreuzigten und jenseits des Auferstandenen. Keine. Keine. Die EKD-Studie, die behauptet leichtfertig, auch ohne Jesus können Menschen gerettet werden. Ja, da heißt es auf Seite 174 zum Beispiel, Christus ist ganz gewiss für alle Menschen gestorben, nicht nur für die Christen. Na klar ist er nicht nur für die Christen gestorben, aber alle sollen Christen werden. Und weiter, es ist nicht die Aufgabe christlicher Verkündigung, mit dem Ausschluss von dem ewigen Leben zu drohen. Der christliche Glaube freut sich nicht an Ausschlüssen. Wissen Sie, das ist die gleiche Logik, als würde man sagen, es ist nicht die Aufgabe des Arztes, mit einer kritischen Diagnose zu drohen, denn die Medizin freut sich nicht an kritischen Diagnosen. Das wäre der gleiche Nonsens. Natürlich freut sich der Glaube nicht an Ausschlüssen, aber die Bibel zwingt uns, von der Gefahr des Ausschlusses zu sprechen, für den Fall, dass jemand Christus das Vertrauen und die Ehre verweigert. Und dann heißt es in der Studie weiter, es gibt niemanden, der nicht an Christus glauben kann. Also der christliche Glaube gibt niemanden, der nicht an Christus glauben kann, der endgültigen Gottesferne preis. In der klassischen Theologie hat sich diese Hoffnung in dem Gedanken ausgesprochen, noch nach seinem Tod könne ein Mensch zu Christus kommen. Bitte, wo steht das in der Bibel? Nirgendwo. Und es ist kein Wunder, dass dieselbe unsägliche EKD-Schrift auf Seite 183 eben die Wirklichkeit der Auferstehung in Frage stellt. Es ist für die Auferstehungshoffnung nicht konstitutiv, das kennen Sie inzwischen, zu wissen, ob das Grab voll oder leer war. Was hier gemeint ist, ist, es ist für die EKD nicht konstitutiv, ob das Grab voll oder leer war. Aber damit hat die EKD auch schon lange aufgehört, Kirche zu sein. Denn zur Kirche Jesu Christi gehört das Bekenntnis zum lebendigen Auferstandenen. Und wo kein Auferstandener Jesus Christus ist, da ist keine Kirche Jesu Christi. Der Auferstandene hat uns dieses Schlupfloch längst verschlossen. Und darum kann keiner dem Auferstandenen entkommen. Es bleibt wahr, was Jesus im Missionsbefehl nach der Auferstehung seinen Leuten ans Herz legt. Er sagt, macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt, ladet alle ein, ruft alle zum einen Auferstandenen, der eine Gekreuzigte ist. Alles andere wäre billige Vertröstung, alles andere wäre Opium fürs Volk. Der polnische Nobelpreisträger Czesław Miłosz hat das vor einiger Zeit gesagt. Er hat gesagt, echtes Opium für das Volk ist der Glaube an das Nichts nach dem Tod. Der große Trost, denken zu können, dass wir für unsere Betrügereien, Gier, Feigheit nicht gerichtet werden. Das ist Opium fürs Volk. Nicht zu sagen, es gibt einen Himmel, sondern Opium fürs Volk ist zu sagen, es gibt keinen Himmel, es gibt kein Gericht, es gibt keine letzte Verantwortung. Seit Ostern kann das keiner mehr sagen. Der Auferstandene ist der endgültige Richter aller Menschen. Und ja, ich gebe zu, oft fällt uns das schwer, das so deutlich zu sagen. Es fällt uns schwer. Wie es jener erfahrene Evangelist einmal bezeugt hat, er hat gesagt, müssen wir Christen nicht, um menschlich salonfähig zu bleiben, zugestehen, dass es viele Möglichkeiten des richtigen Weges gibt. Und dann fügt er hinzu, wie oft fühle ich mich versucht, in dieser Weise zuzustimmen, schon allein aus dem Grund, weil ich mit vielen kritischen Zeitgenossen diskutiere und mir ihre Sympathie erhalten möchte, um mit ihnen im Gespräch zu bleiben. Und dann fügt er eine interessante, eine dramatische Beobachtung hinzu. Er sagt, und ich merke, wie die Sympathie schrumpft, ja, wie sie langsam zerbricht, sobald ich durchblicken lasse, dass Jesus der einzige Weg ist, der zum Ziel führt. Haben wir das nicht auch schon mal erlebt? Wir wollen einen Menschen gewinnen und wir wollen es ihm behutsam sagen. Aber es kommt der Punkt, da müssen wir sagen, es gibt nur diesen einen Weg. Und entweder der Betreffende öffnet sich und manchmal machen wir auch diese schmerzliche Erfahrung, dass die Sympathie schrumpft, dass sie langsam zerbricht, sobald wir durchblicken lassen, dass Jesus der einzige Weg ist. Aber wir sind es unserem Gegenüber schuldig. Denn genau, ihr Lieben, das ist die unausweichliche Folge der Auferstehung. Von jetzt an gibt es Leben nur noch in Bindung an diesen Gekreuzigten. Und außerhalb von Jesus bleibt am Ende nur Tod und Hölle und Verdammnis. Denn er ist der einzige Retter. Und darum laden die Schreiber des Neuen Testaments so leidenschaftlich ein. Sie sagen, vertraue dich doch diesem Jesus an. Er hat dich doch lieb. Er hat doch alles für dich getan. Klinke dich doch ein in diese Rettungsgeschichte. Warum willst du das denn nicht? Ostern ist das große Siegel, das Gott auf Jesu Kreuzestod gesetzt hat. Ja. Aber Gott nimmt dich so ernst, dass er dich auffordert, nun dein kleines Siegel ebenfalls darunter zu setzen. Nicht, dass er dich bräuchte, nicht, dass er mein Siegel bräuchte. Gott ist souverän. Aber du und ich, wir brauchen das. Und deswegen sagt Johannes über Jesus in Johannes 3, Vers 31, der von oben kommt, ist über allen. Das heißt, der Auferstandene ist der endgültige Richter aller Menschheit. Der von oben kommt, ist über allen. Und dann fügt er in Johannes 3, Vers 33 einen ganz, ganz wichtigen Satz hinzu, den wir leicht überlesen. Da sagt er, wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Wer es aber annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Das heißt, du sollst es annehmen. Du sollst ihm vertrauen. Und damit sollst du es besiegeln, dass Gott wahrhaftig ist. Du sollst dein kleines Siegel drunter schreiben und dich einklinken in diese Rettungsgeschichte. Und dann gehörst du zu Jesus. Und so großzügig öffnet der Auferstandene seine starken Arme, um mich in dieses Auferstehungsleben mit reinzuziehen und dich auch mit reinzuziehen in dieses Auferstehungsleben, dass du keine Angst mehr vor dem Sterben zu haben brauchst, dass du keine Angst mehr vor dem nächsten Tag zu haben brauchst, dass du weißt, es geht gut aus, denn der Auferstandene ist jetzt mein Herr. Erinnern wir uns an den Mittelalter-Faust? Was hätte der Dämon Fitzli Putzli darum gegeben, wenn es eine Himmelsleiter für ihn gegeben hätte? Hören wir diese Sehnsucht, wenn eine Leiter von der Hölle zum Himmel hinaufführte und ihre Sprossen wären sogar lauter scharfe Schermesser. Ich würde sie sofort erklimmen und wenn ich in Stücke zerschnitten hinaufgelangen sollte. Und hier in der Bibel, da sagt dir der Auferstandene, du musst dich nicht selbst kasteien. Du musst dich nicht selbst kaputt schneiden. Das würde auch nichts nützen. Aber ich habe mich für dich kaputt schneiden lassen. Ich habe mich für dich foltern lassen. Ich habe mich für dich ersticken lassen. Ich habe mich für dich töten lassen. Ich habe das gemacht. Ich bin die Leiter geworden. Und du hast es jetzt so leicht. Komm, du darfst mir vertrauen. Das Einzige, was schwer für dich ist, ist, dass du zugeben musst, dass du ein verlorener Sünder bist. Und dass du einen Retter brauchst und dich nicht selber retten kannst. Aber kaputt schneiden lassen habe ich mich. Für dich. Und damit kommen wir zum letzten. Du musst nur kommen und dann darfst du das Dritte für dich auch ganz persönlich in Anspruch nehmen, was aus der wirklichen Auferstehung Jesu folgt. Erstens hatten wir gesagt, das Wort vom Kreuz bleibt ewig gültig und in Kraft. Zweitens, der Auferstandene ist der endgültige Richter aller Menschen. Und drittens und letztens, der Auferstandene bleibt jetzt immer und ewig an deiner Seite. Drittens, der Auferstandene bleibt jetzt immer und ewig an deiner Seite. Das ist das Erste, was der Verbrecher am Kreuz erfuhr. Lukas 23, ne? der sich dort am Kreuz hingerichtet, verurteilt als Mörder, an Jesus wendet und sagt, ich glaube dir, bitte rette mich, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus dem? Ich nehme dich mit ins Paradies, keine Sorge. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Auferstandene bleibt jetzt immer und ewig an der Seite und der Erste, dem er das versprochen hat, war ein Mörder. Und das musste Maria erstmal greifen, diese neue Nähe des Herrn. Ich bin jetzt für immer bei euch. Maria hätte Jesus, das sehen Sie auch in Johannes 20, am liebsten unter den alten Bedingungen festgehalten. Sie wollte diesen Körper von Jesus festhalten, ihn gar nicht mehr loslassen. Und Jesus hat ihr gesagt in Johannes 20, Vers 17, Maria, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das heißt aber, ich werde bald ist Himmelfahrt. Und dann werde ich euch in einer Weise nahe sein, dass ich jederzeit, jede Sekunde, an jedem Ort euch nahe sein kann. Euch hier in Hannover, euch in Jerusalem. Jesus hat jetzt Teil an der Allgegenwart des Vaters. Er hört uns, wie wir hier heute über seine Auferstehung sprechen. Das ist ein faszinierender Gedanke. Aber das müssen wir uns klar machen. Während wir uns hier versammeln, um das Wort Gottes auszulegen, ist Jesus unsichtbar zwar, aber real da. Er hört uns, er sieht uns. Und wir sind so dankbar, dass der Herr das für uns getan hat, dass er auferstanden ist und dass er uns jetzt nie mehr loslässt. Und Jesus wird das dann kurze Zeit später im Missionsbefehl nochmal auf den Punkt bringen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Und das ist erst seit der Auferstehung einzulösen. Ich bin bei euch. Und das heißt, wenn dein Leben dem Auferstandenen gehört, dann nimmt er dich von Stund an mit. Wenn dein Leben dem Auferstandenen gehört, dann wirst du keinen Tag mehr ohne ihn sein. Keine Stunde. Und dann darfst du wissen, wie wir das am Karfreitag von Betzel zitiert haben, der gesagt hat, der alte bayerische Bischof, wo du mit Jesus bist, da bist du daheim. Und wenn sie dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist vorüber, dann wird er dir dort das Paradies aufschließen und sagen, du bist daheim. Aber schon heute, nicht erst wenn du stirbst, schon heute, schon morgen, schon in diesem April 2015, was immer dir begegnet, der Auferstandene bleibt jetzt an deiner Seite. Er wird dich nie mehr loslassen, egal was deine Sorgen sind. Ob deine Sorge ist, wie du mit deiner Familie fertig wirst, ob deine Sorge ist, was aus deiner Arbeitsstelle wird, ob deine Sorge ist, dass du nächste Woche ins Krankenhaus musst und eine schwierige Operation vor dir hast, was immer deine und unsere Sorge ist, der Auferstandene bleibt jetzt immer und ewig an deiner Seite und er wird dich nie mehr loslassen. Und damit wir dessen gewiss sein dürfen, und das ist so groß, damit wir dessen gewiss sein dürfen, hat unser Herr selbst dafür gesorgt, dass wir so wasserdichte Berichte über jeden Tag haben dürfen, an dem er auferstand. Dass wir so zuverlässige, hieb- und stichfeste Quellen haben, die uns wirklich die Wahrheit sagen, die uns verlässlich die Wahrheit sagen. Diese Quellen wurden jahrhundertelang angegriffen. Sie wurden mit allen möglichen und unmöglichen Mitteln verunglimpft, diffamiert. Man hat versucht, sie auseinanderzunehmen und sie zu widerlegen. Aber sie haben dem allen getrotzt, weil hinter diesen Berichten der lebendige, der auferstandene Jesus Christus steht. Und dem soll auch dein Leben gehören. Deswegen dürfen wir ganz sicher sein. So wie es Carsten Bürgner erfahren hat, der Autor einer dieser beiden Untersuchungen, mit dem ich jetzt schließe. Und es ist bewegend, wie Carsten Bürgner an einer Stelle dieses wissenschaftlichen Buches auf Seite 185 in der fünften Auflage sein persönliches Zeugnis einbaut. Und damit möchte ich schließen. In meiner Jugendzeit, sagt er, wurde ich nicht nur von vielen Glaubenszweifeln geplagt. Ich hatte auch unter starken Anfällen von Todesangst zu leiden. In meinem ganzen Leben habe ich nie etwas so Schlimmes erlebt wie diese Todesängste. Eine Zeit lang war ich ihnen gegenüber hilflos. Aber dann entdeckte ich, dass ich sie gut bekämpfen konnte, wenn ich die letzten Kapitel der vier Evangelien mit den Ostergeschichten las. In dieser Zeit ist mir der Bericht vom ungläubigen Thomas die liebste und die wichtigste Geschichte der Heiligen Schrift geworden. Und immer wieder habe ich diese Geschichte gelesen. Kommt Thomas, da die Türen verschlossen waren, kommt Jesus, da die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter die Jünger und spricht, Friede sei mit euch. Und danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Bürgner fährt fort, zwar berichtet Johannes nicht ausdrücklich, dass Thomas den Befehl Jesu Folge geleistet hat und wirklich reingegriffen hat, aber es versteht sich von selbst, dass Thomas nun tun musste, wozu Jesus ihn aufforderte. Er musste seine Finger in die Wundmale Jesu hineinlegen, ein unangenehmer, und zugleich schöner Gedanke. Deutlicher Ja, drastischer als alle anderen Ostergeschichten schildert dieser Bericht die Realität der Auferstehung des gekreuzigten Christus. Er zeigt, dass die gar nicht leichtgläubigen Apostel nur durch die Sprache der Tatsachen zu gläubigen Jüngern wurden. Nur durch die Sprache der Tatsachen. Und dann schließt Bürgner, er sagt, wenn ich diese Geschichte gelesen hatte, war ich getröstet. War meine Angst vor dem Tod wie weggeblasen. Und dafür danke ich Gott und dem Evangelisten Johannes. Wie überhaupt mein Dank allen Evangelisten und allen Verfassern der biblischen Bücher gilt. Und diesem Dank möchte ich mich gerne anschließen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass wir das wissen dürfen und dass wir das aufgrund dieser klaren Faktenlage umso gewisser wissen dürfen, dass du da bist, dass du der Auferstandene bist, dass du lebst und dass unser Leben vor dir ist, Herr. Danke, dass du uns nicht auf irgendwelche unklaren, vagen Vermutungen hin zum Glauben rufst, sondern dass du die Macht des Todes mitten in dieser Welt überwunden hast und dass du dafür gesorgt hast, dass deine Boten uns das hieb- und stichfest berichtet haben. Herr, unser ganzes Leben soll dir gehören. Wir wollen dir dienen als dem auferstandenen Herrn. Und bitte, lass es geschehen, dass noch so mancher, der zurzeit ohne dich lebt, erkennt, dass du der einzige Retter bist und der einzige, der uns in den Himmel bringen kann. Dir sei ganz, ganz herzlicher Dank dafür. Amen.